Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 23. Februar. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Gestern Abend, also am Donnerstag, da war in Castrop-Rauxel richtig was los. Die Notunterkunft in Habinghorst musste evakuiert werden und es gab einen großen Polizeieinsatz an der B235 in Castrop. Wir sprechen über beides, aber vorher gibt es wie jede Woche einen kurzen Nachrichtenüberblick. Altstadt. Die kleine Straße zwischen dem Biesenkamp und dem Marktplatz in der Altstadt, die war lange gesperrt. Seit November 2023 liefen da Bauarbeiten. Ursprünglich wollte man Ende 2023 fertig sein, jetzt hat es aber fast 3 Monate länger gedauert. Besonders die Inhaber der Geschäfte haben sich über die Baustelle ziemlich geärgert. Ganz fertig sind die Bauarbeiten aber jetzt auch noch nicht. Eine kleine Stelle muss noch gemacht werden, aber die Autos kommen auf jeden Fall wieder durch. Ermittlungen. Auch im November wurden am Westring an einem Wanderparkplatz mehr als 100 Skischuhe gefunden. Ja, Skischuhe, einfach so weggeworfen an den Straßenrand. Die Schuhe, die waren durchnummeriert, als würden sie zu einem Verleih oder sowas Ähnlichem gehören. Die Stadt Castrop-Rauxel hat versucht zu ermitteln, wer die Schuhe da einfach so hingeworfen hat, aber sie hat die Ermittlungen jetzt ohne Ergebnis eingestellt. Das bedeutet natürlich auch, dass die Kosten fürs Aufräumen und Wegmachen die Allgemeinheit, also wir alle, tragen müssen. 4 Kartons mit Akten. Und noch ein Update zu einem alten Fall. Im Juni 2023 gab es eine Massenschlägerei an der Wartburgstraße. 2 Großfamilien haben sich da mitten auf der Straße heftig geprügelt. Es gab Schwerverletzte und Castrop-Rauxel war tagelang im Ausnahmezustand. 4 Umzugskartons voller Ermittlungsakten wurden jetzt an die Staatsanwaltschaft übergeben. 69 Personen konnten identifiziert werden, man weiß also, wer sich da geprügelt hat. Oberstaatsanwalt Carsten Dombart muss sich die Akten jetzt anschauen und er hat schon gesagt, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis da zum ersten Mal jemand auf der Anklagebank sitzt. Gestern Abend, da war die Redaktion eigentlich schon fast im Feierabend. Wir hatten schon alles so zu Ende abgesprochen, die ersten waren schon weg. Und dann kam eine ziemlich krasse Nachricht rein. Und ja, mein Kollege Luca Füllgraf, der jetzt hier mit mir im Studio steht, der war gestern erst um 22 Uhr dann fertig mit seinem Arbeitstag. Luca, was ist denn passiert?
Genau, es war so 18 Uhr, da sickerte bei uns so langsam durch. Es könnte sein, dass die Notunterkunft für Flüchtlinge hier in Castrop-Rauxel evakuiert werden muss. Hintergrund war die Sturmwarnung beim Orkantief Wenke, hieß es, glaube ich. In der Notunterkunft wird ja gerade in diesen Leichtbauhallen, die so sehr an Zelte erinnern, gelebt. Und da konnte man sagen, bis Windstärke 8 sind die Zelte sicher. Es waren aber 10 oder 11 vorher gesagt. Das heißt, es könnte sein, dass es dort trotzdem sicher ist, aber man konnte nicht dafür garantieren. Deswegen mussten die knapp 1000 Menschen, 946 waren es, um genau zu sein, evakuiert werden.
Knapp 1000 Menschen evakuieren, das ist wirklich keine leichte Aufgabe, zumal es bei vielen ja auch noch eine Sprachbarriere gibt. Wie hat die Stadt das denn organisiert? Wo sind die Menschen untergekommen?
Also bei rund der Hälfte der Menschen musste sich die Stadt gar nicht darum kümmern, weil die sich selber versorgt haben, die sind selber irgendwo untergekommen. Die dürfen sich ja frei hier in Castrop-Rauxel bewegen, kennen eventuell auch andere Menschen, bei denen sie dann die Nacht verbringen konnten. Und dann blieben aber noch 500 Menschen in etwa, für die Stadt dann eine Lösung finden musste. Da hatte man sich schon nachmittags darauf vorbereitet und die Europahalle so hergerichtet, dass dort 500 Menschen die Nacht verbringen können.
Okay, wie lange hat das denn gedauert, bis dann wirklich alle drüben waren? Weil das, 500 Menschen eben in die Europahalle bringen, das ist trotzdem eine schwere Aufgabe.
Also wir waren ja so ab 18 Uhr alarmiert. Dann ist der Kollege Tobias Weckenbrock zur Notunterkunft gefahren, hat geguckt, wie es dort vor Ort aussieht. Ab 19.30 Uhr ungefähr setzten die Busse sich in Bewegung. Also die Menschen wurden mit 3 Bussen, Tobi sagte immer Gelenkbusse, rübergebracht. Das heißt, so mit jedem Mal kamen ungefähr, ich würde sagen, so 100 Menschen in dieser Rutsche von den 3 Bussen, die zusammenkamen. Die Busse fuhren nicht bis oben hin, direkt vor die Halle, sondern hielten unten an der Straße und dann sah man immer so eine große Menschengruppe von unten hochlaufen, ein bisschen so wie es zum Beispiel bei der Demo auch war. Und so gegen 21 Uhr waren dann auch alle Menschen drüben. Dort gab es dann noch eine Registrierung, die dort in einer Ecke aufgebaut wurde. Also die Menschen mussten da dann auch erst durch. Das heißt, es hat sich am Eingang manchmal ein bisschen gestaut. Man sah relativ schnell, wie die Sitzreihen vorne der Reihe nach füllten. Also wie bei einem Konzert oder so, was ja sonst in der Europahalle stattfindet, war ungefähr vorne wirklich jeder Platz besetzt und dann wurde es nach hinten immer ein bisschen weniger. Es war auch nicht am Ende ganz gefüllt, weil da passen ja ungefähr, ich glaube, 1500 Menschen rein. Ja, bei 500 bleibt dann natürlich viel frei.
Wie war denn die Stimmung vor Ort? Waren die Menschen irgendwie ungeduldig? Waren die verständlich, dankbar, sauer? Könnte ich mir alles vorstellen.
Also ich kann ja vielleicht erstmal anfangen bei den Menschen vom DRK, die dort geholfen haben. Ich kam um 6:30 ungefähr, 18.30 Uhr dort vor Ort an und ich war im ersten Moment so, okay, hier ist niemand, es ist alles dunkel. Vielleicht werden die gar nicht in die Europahalle evakuiert, weil das war was, was wir auch nicht hundertprozentig wussten, ob es wirklich dorthin geht. Und dann stand ich ungefähr eine Minute auf dem Parkplatz dort und dann hörte ich Martinshorn, ich hörte sie reden und dann kamen ganz schnell ganz viele Autos vom DRK dorthin gefahren und haben sich dort aufgebaut vor der Europahalle. Und bei denen war die Stimmung aber meistens relativ ruhig, sachlich. Also ich glaube, man wusste ganz gut, worauf man vorbereitet war. Man hatte sich da ja auch schon nachmittags mit auseinandergesetzt. Und die sind dann auch erstmal, weil es sehr doll geregnet hat, in ihren Autos geblieben. Manche waren drinnen und dort hat man einfach erstmal gewartet. Vielleicht im Hintergrund noch Sachen gemacht, die ich irgendwie gar nicht wahrnehmen konnte, aber ich würde sagen, die Stimmung war ruhig, seriös. Und dann, als die Menschen ankamen, die Menschen aus der Notunterkunft, da war die Stimmung überraschend gut. Also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass dort irgendwie eine Evakuierung war oder schlechte Laune. Viele haben uns, die paar Leute, die von der Presse dort waren, irgendwie angelächelt, haben uns zugewunken, mit den Händen Herzen gezeigt. Also die Stimmung war gut. Tobi hat gesagt, dass vorher darauf hingewiesen wurde, möglichst nur leichtes Gepäck mitzubringen. Manche Menschen kamen natürlich, man kennt es, trotzdem irgendwie mit großen Koffern hinter sich hergezogen. Aber insgesamt war die Stimmung gut. Also sowohl draußen als auch später drinnen. Als die Menschen dann Platz genommen haben, dann lief Musik vorne. Kinder hatten vorne auf der Bühne eine Bluetooth-Box aufgebaut. Dort lief dann Musik. Die Kinder haben getanzt auf der Bühne. Es gab einen Vater, der hatte so ein Instrument. Es sah aus wie eine Gitarre. Ich konnte es aber ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was es war. Der hat gespielt, der hat gesungen. Ich war dann nochmal einmal kurz unten, weil ich auf Toilette war. Und dann lief man zwischen den Leuten so quer durch. Die mussten natürlich auch alle irgendwie auf Toilette. Und dort wurde gerade dann das Abendessen für die bereitet, weil das vorher abgebrochen werden musste, eben wegen dieser Warnung. Und auch dort war die Stimmung gut. Viele saßen irgendwie unter Steckdosen, hatten dort ihre Handys geladen. Auch das kennt man irgendwie. Und ich glaube, alle waren, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als wir dann irgendwann gegen 10 Uhr den Ort verlassen haben, war die Stimmung gut.
Klingt ja so, als wäre das alles ziemlich reibungslos vonstatten gegangen. Wie geht's denn jetzt für die Menschen weiter? Also können die heute schon zurück? Haben die ganze Nacht da verbracht? Wie kommen die überhaupt zurück? Ich meine, so einen Koffer einmal quer über die B235 tragen ist ja auch nicht so lustig.
Die Menschen sind schon lange wieder zurück. Heute Nacht um 2 Uhr, als die Sturmwarnung dann zurückgestuft wurde, hat man sich die Notunterkunft einmal angeguckt, geguckt, ob es dort Sturmschäden gab. Die gab es nicht. Und das heißt, die Menschen konnten dann nachts schon wieder ab 2 Uhr zurückgebracht werden. Ab 3:15 war die Aktion beendet. Da waren alle Menschen wieder dort, wo sie herkamen.
Wir haben ja im Podcast ja ganz oft Themen, wo wir über irgendwelche Probleme sprechen oder so. Aber das war mal ein Thema, wo alles ziemlich reibungslos gelaufen ist.
Das würde ich auch sagen. Also so sah es auf jeden Fall für uns aus. Heute Abend ist noch eine Veranstaltung in der Europahalle. Dort ist ein Auftritt. Da hatten wir gestern auch nachgefragt, wird der stattfinden können, wird der nicht stattfinden können. Der Bürgermeister hat uns dann gesagt, natürlich gehen erstmal Menschenleben und die Gesundheit von Menschen vor. Also falls die hätten über Nacht bleiben müssen und dann noch länger, wären die Menschen dort natürlich. Allerdings soll diese Veranstaltung auch stattfinden heute.
Vielen Dank, Luca, für deine Eindrücke vor Ort.
Gerne.
Zur gleichen Zeit, als die Notunterkunft so langsam evakuiert wurde, gab es an einer anderen Stelle in der Stadt einen ziemlich großen Polizeieinsatz. Und zwar an der Ringstraße, also der B235 in Kastrop. Das sah aber nicht so aus wie ein ganz normaler Polizeieinsatz. Normalerweise stehen dann ja Polizeiwagen, so wie man die halt kennt, ne, mit Blau und Aufschrift und so. Das war aber ein bisschen anders. Da standen ganz viele Zivilfahrzeuge mit so Sirenen obendrauf, maskierte Männer. Also es war irgendwie alles ein bisschen strange. Und jetzt steht hier mein Kollege Tobias Weckenbrock mit mir im Studio, um mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Tobi, was war denn das für ein Polizeieinsatz da? Was war da los?
Da waren in der Tat Spezialeinsatzkräfte aus unterschiedlichen Behörden, also aus Dortmund waren Leute da, aber auch aus Essen, und die haben dort drei Männer festgenommen. So Anfang 20 waren die, und die wollten dort möglicherweise jemanden überfallen, der ihnen möglicherweise eigentlich Luxusuhren verkaufen wollte.
Okay, das klingt ein bisschen seltsam.
Ja, total. Darum war das jetzt am Abend auch relativ undurchsichtig. Wir hatten einen Reporter vor Ort, der hat also für uns da Aufnahmen gemacht und auch Dinge beobachtet. Aber erst so jetzt am Freitagmittag ist eigentlich ein bisschen mehr Licht ins Dunkel für uns gekommen. Ich habe jetzt mit dem Staatsanwalt gesprochen und der hat mir das wie folgt erklärt. Also es gibt wohl ein Verkaufsportal für spezielle Luxusuhren. Ich weiß gar nicht, ob es ein herkömmliches Portal ist, das so jeder kennt, oder ob es im Darknet war. Also da laufen auch die Ermittlungen, aber das hat die Polizei irgendwie spitz bekommen. Dass da also verabredet war, dass dass jemand bei einem Castrop-Rauxel eine Luxusuhr bzw. zwei Luxusuhren im Gesamtwert von 100.000 Euro kaufen wollte.
Also wenn man es jetzt gleich aufteilt, 50.000 Euro für eine Uhr.
Ja, also das müssen schon richtige Klunker gewesen sein. Uiuiui. So, jetzt hatte die Polizei aber Hinweise, dass das wohl dann nur ein vermeintlicher Kauf werden sollte, dass sich also da weitere Leute untereinander abgesprochen haben sollen aus Hamm und aus Dortmund, die dann gemeinsam dorthin gefahren sind, wo dieser Verkäufer wohnt, um ihn dann abzuziehen, so würde es jetzt unter Jugendsprache heißen, also um ihm die also nicht abzukaufen, sondern räuberisch abzunehmen.
Ja. Okay. Ja. Das würde auch ein bisschen erklären, was wir da eben vor Ort beobachtet haben, ne? Dass da Autos durchsucht wurden, dass man sich da ganz genau angeschaut hat, wer denn diese drei Herren waren, die dann da gekommen sind.
Genau, wir haben sogar erst vermutet, und so sah es auch aus, dass die Wohnung da an der Ringstraße am Alten Rathaus oder an der Amtsstraße, also da auf der Ecke, durchsucht worden sei. Dem war aber nicht so. Die Beamten haben also da letztlich die drei Männer abgefangen, die zu dem Mann zu der Wohnung gehen wollten, und zwar bevor sie sich begegnet sind, ne? Also deshalb kann man jetzt auch nicht den Tatverdacht von Raub erstmal äußern, sondern nur von einem versuchten oder geplanten Raub. Das ist jetzt am Ende für die Tatverdächtigen natürlich einigermaßen strafmildernd, aber natürlich lässt eine Ermittlungsbehörde es nicht zu einer Straftat kommen, um dann später höhere Strafen vollziehen zu können, sondern die wurden also in flagranti, kurz bevor es dann zu einem möglichen Raub gekommen ist, da überführt und festgenommen.
Also drei Männer wurden festgenommen, die einen anderen Mann aus Castrop-Rauxel überfallen wollten. Wie geht es denn jetzt für die drei festgenommenen Männer weiter?
Ja, sie werden, so während wir das aufzeichnen, wahrscheinlich gerade einem Haftrichter vorgeführt, so hat es der Staatsanwalt mir erklärt. Das heißt, da wird jetzt geprüft, ob der Tatverdacht so groß ist, dass sie möglicherweise sogar in Untersuchungshaft kommen, damit dann in Ruhe weiter ermittelt werden kann. Da geht es immer um die Frage, besteht eine Fluchtgefahr oder nicht, und all das muss der Haftrichter dann prüfen und letztlich eine Untersuchungshaft genehmigen oder eben nicht. Und dann wird weiter ermittelt und dann wird man irgendwann möglicherweise Anklage erheben. Aber all dieses dauert natürlich seine Zeit. Und letztlich haben auch die Tatverdächtigen natürlich die Möglichkeit, sich zur möglichen Tat einzulassen, zu äußern, und werden das möglicherweise auch mit anwaltlicher Hilfe tun. So, da laufen jetzt also dann diese ganzen juristischen Prozesse im Hintergrund ab.
Sollten die drei Männer in Untersuchungshaft kommen, müsste der Prozess aber ein halbes Jahr später starten. Also da hätten wir dann zumindest irgendeine Zeitmarke. Aber es ist ja noch unklar, ob sie überhaupt in U-Haft kommen.
Genau, dazu wurden übrigens auch noch ihre Wohnungen in Hamm und Dortmund durchsucht. Also letztlich gab es doch Wohnungsdurchsuchungen, nur eben nicht in Castrop-Rauxel. Auch wenn es natürlich auf der Straße so aussah und dieser Einsatz natürlich immer für große Aufmerksamkeit sorgt. Da viel Blaulicht entlang der Altstadt und so, da fragen sich immer viele, was war denn da los?
Ja, und vor allem, weil das eben nicht so aussah wie ein ganz normaler Polizeieinsatz, sondern irgendwie schon ein bisschen seltsam mit diesen ganzen Zivilfahrzeugen mit so einer kleinen Lampe oben drauf.
Genau, wir bleiben am Thema dran und vielleicht können wir dann in 2 Wochen auch berichten, wie es da weitergegangen ist.
Super, vielen Dank, Tobi.
Gern.
In unserer Veranstaltungsecke starten wir heute mit einem literarischen Abend zum Thema Neubeginn. Der findet in der Agora in Eckern statt. Gelesen werden Texte, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit einem Neustart beschäftigen. Es geht um 18 Uhr los, der Eintritt kostet 7 Euro. Auch einen Neustart feiert das Kallo-Theater. Am Samstag tritt die Gruppe um 19.30 Uhr in der Aula des ASG auf. Gespielt wird das Stück Einer von uns, der Eintritt ist frei. Und wenn ihr aber mögt, wie ich, dann habt ihr am Sonntag die Chance, eine kleine Zeitreise in die 70er zu machen. In der Stadthalle ist die Show ABBA Gold zu hören. Es gibt eine fette Bühnenshow und natürlich alle Klassiker von ABBA. Es geht um 19 Uhr los, der Eintritt, der ist aber ein bisschen teurer. Erste Tickets, die gibt es ab 43 Euro, die gehen aber auch hoch bis 61 Euro. Meine Kollegin Janina Preuß habt ihr hier auch schon ein paar Mal im Podcast gehört. In den vergangenen Wochen hat sie sich mit einem Thema beschäftigt, das gar nicht so leicht ist. Tod und Sterben. Janina war zum Beispiel im Hospiz von Elisabeth Grümer und hat euch in einem Artikel mal mit hinter die Kulissen genommen. Ich fand den Text richtig spannend, weil es mal darum geht, wie das Ganze drumherum in so einem Hospiz funktioniert. Danach hat sie noch das Bestatterpaar Kulik getroffen. Für das junge Paar ist der Tod ja ganz normaler Alltag. Und wie sie damit umgehen und wie ihre Tage so aussehen, das haben die beiden ihr erzählt. Diese zwei Artikel, die verlinke ich euch in den Shownotes. Keine leichte Lesekost, aber ein wichtiges und ein spannendes Thema. Und am Wochenende, da erscheint dann noch ein dritter Text zu dem Thema. Janina hat einen Tag lang bei Denise und René Kulik mitgearbeitet. Sie hat zusammen mit den beiden eine Tote abgeholt, sie gewaschen, angezogen und geschminkt. Was sie da erlebt hat, das könnt ihr euch dann am Wochenende auf rn.de/castrop anschauen. Von ihrem kleinen Praktikum beim Bestatter, da hat sie auch ein Video mitgebracht. Alle Texte, über die wir heute gesprochen haben, die findet ihr auch noch in den Shownotes. Ich schreibe hinter die Texte ganz oft so ein kleines RN Plus in Klammern. Das sind dann Texte, die ihr nur lesen könnt, wenn ihr ein RN Plus Abo habt. Wenn ihr schon ein Abo habt, dann müsst ihr euch einfach nur anmelden, dann ist das für euch ganz leicht. Und ich darf mich auf jeden Fall bei euch bedanken, denn mit eurem Abo seid ihr nicht nur die ganze Zeit informiert und habt jede Menge Texte zu lesen, sondern ihr unterstützt auch diesen Podcast. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann probiert es doch einfach mal aus. In den Shownotes findet ihr ganz unten einen Link, über den ihr ein Probeabo abschließen könnt. Das kostet euch dann in den ersten 3 Monaten nur 3 Euro. Das ist das Ende des Podcasts für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, auch wenn es leider ein bisschen regnerisch werden soll. Aber man kann ja auch drinnen ganz schöne Sachen machen, zum Beispiel mal wieder einen Film- oder Serienmarathon. Ich kann da nur Herr der Ringe zum Beispiel empfehlen. Was auch immer ihr vorhabt, wir hören uns dann hier in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, Glück auf!